Das machen nur Profis. Und die Kleine, jetzt ist mittlerweile schon 4-jährig, die macht das einfach intuitiv und das ist für mich absolut faszinierend. Alle Sachen, die man nicht selten machen, die habe ich natürlich alle mal gemacht. Weil sonst kannst du ja das auch nicht weitergeben, du kannst ja das auch nicht trainieren oder jemanden coachen, wenn du das selber nicht erlebt hast. Ein Amateur geht in eine Lohnverhandlung und sagt, ich wollte gerne ein bisschen mehr. Und ein Profi weiss haargenau, was er fordert.
Es ist Samstagmorgen, nicht mehr so früh. Wir sind nämlich schon ein Zeitchen im Studio. Die Kaffeemaschine hat nicht funktioniert, mittlerweile aber schon. Das ist das Coole hier im Studio. Es hat immer Leute, die einem irgendwie helfen können. Und so auch heute Morgen, vis-à-vis von mir, hockt der Frederik Mathieu. Hoi Frederik.
Hallo Tanja.
Schön, bist du da.
Danke für die Ladung.
Weit hast du ja nicht müssen fahren, gell? Du wohnst sehr nach von hier, von Bern.
Genau, etwa 20 Minuten ist es, genau.
Und weißt du eigentlich, von wo das wir uns kennen?
Ich nehme es an vom Speaker Slam von letztem Jahr.
Genau, dann, wo noch Events haben stattfinden konnten, waren wir zusammen am Speaker Slam, wo verschiedene Speaker, aber unter anderem auch du, ihre Themen auf der Bühne haben präsentiert.
Genau, ja. Ja, das ist mir erst im Nachhinein sicher, weil ja, das war, glaube ich, am Sonntag, wo der Speaker Slam war. Und da waren wir 10 Speaker und jeder Speaker hat einen Moderator oder eine Moderatorin gehabt. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht geschaut, wer da alles kommt. Ich war so bei mir und konzentriert. Und im Nachhinein habe ich dann schon gemerkt, ah, voilà, von da kennen wir uns. Genau.
Ja, es ist aber natürlich viel los und als Speaker hast du andere Gedanken. Aber es ist natürlich cool, der Anlass ist cool, für untereinander sich zu vernetzen und zu diskutieren etc. Aber eben für mit allen zu reden, reicht es dann gleich nicht. Darum, du bist Speaker. Unter anderem, was bist du sonst noch? Stell dich doch kurz vor für die, die dich nicht kennen.
Ja, Frederik Mathieu, ich bin Speaker, ich bin Coach, ich bin Trainer. Und bei mir handelt sich alles um das Thema Verhandlung. Das ist meine grosse Leidenschaft. Und das ist in ganz verschiedenen Formen, wie es das gibt. Aber beispielsweise im Sinne von Trainings, also ich trainiere Unternehmen zum Beispiel, dass ich besser verhandeln kann. Ich coache aber auch Privatpersonen, wenn es zum Thema Lohnverhandlung geht zum Beispiel. Und ja, momentan ist es halt nicht möglich, aber sonst bin ich natürlich sehr gerne auf der Bühne.
Und es ist ein mega, mega, mega spannendes Thema, finde ich. Darum habe ich dich eingeladen. Du hast mich wirklich an diesem Speaker Slam sehr inspiriert. Ich hatte zwar auch noch andere Gedanken gehabt, weil ich eben auch noch moderiert und so, aber du bist mir in Erinnerung geblieben. Vor allem bei dir haben die Leute wirklich sehr, sehr laut geklatscht.
Das ist natürlich schön.
Warum denkst du, ist das Thema Verhandlung so interessant, so wichtig?
Ich denke, es ist sicher ein Thema, das man in der Schule nicht lernt. Es gibt also verschiedene Sachen, die man in der Schule nicht lernt und das ist sicher das Thema Verhandlung. Und darum ist das sicher interessant, weil du brauchst es überall. Also jeder verhandelt täglich. In der Partnerschaft, wenn man Kind hat, mit dem Chef, wenn man Unternehmer ist, mit Kunden, mit Lieferanten, musst du immer am Verhandeln, den ganzen Tag. Und viele sind sich gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert. Und dass man das lernen kann, dass das ein Handwerk ist. Und das ist das, was ich anderen Leuten beibringe.
Sehr, sehr spannend. Und ich habe auch gedacht, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ist es doch mal gut, andere Seiten kennenzulernen, eben die Verhandlungsseite. Ich ja schon Musiker, ja schon Moderatoren gehabt, etc. Es ist jede Person inspirierend, darum, das ist eigentlich auch Kaffee Holunder. Alle Personen sind irgendwo durch inspirierend und das Thema Verhandlung betrifft einen wirklich immer. Und darum habe ich dich heute eingeladen. Ich freue mich mega, darüber zu reden. Starten tun wir nicht mit deinem Lieblingsgetränk, oder? Dein Lieblingsgetränk ist, wie man schon
ja,
denkt.
Also als Walliser muss man natürlich immer gerade am Anfang die Klischees bedienen. Oder? Und ich komme aus einem Weindorf, ich komme von Salgesch und ich sage immer, in unserem Dorf die einzige Rasenfläche, die wir haben, das ist der Fußballplatz. Und der Rest ist wirklich Rebberg. Das ist komplett voll, also nur Wein und Tribla und so weiter. Und darum, mein Lieblingsgetränk ist Wein. Aber ich kann jetzt natürlich nicht am Morgen und am 10 Uhr mit dir hier schon ein Apero machen, weil das würde dann sämtliche Klischees bestätigen. Nein, wir sind jetzt beim Tee dran und das stimmt oben und wir nehmen dann doch nachher ein Apero miteinander.
Auf jeden Fall. Also ich habe gesagt, bei Kaffee Holunder ist alles möglich, aber so halb 10 Uhr am Morgen schon ein Glas wie, ja, ich weiss nicht, aber Es ist auf jeden Fall auch eines meiner, sagen wir mal, Lieblingsgetränke. Also ich trinke es wirklich sehr gerne, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe wirklich schon gedacht, als ich dir geschrieben habe, hey, hast du mir schon dein Lieblingsgetränk, dann tue ich es organisieren. Es kommt auf 100, kommt wie. Ist logisch, oder?
Ja, das Klischee musst du halt bedienen, das ist ja so.
Aber ist es ein Klischee, das du gerne hast, nicht?
Ja, wie soll ich sagen, es ist auf der einen Seite ist es irgendwie wie nervig, weil wenn du Walliser bist, dann spricht dich jeder immer auf die gleichen Themen an, auf Wein, auf das Dialekt. Und der Klassiker ist euch, kennst du dir? Und dann erzählst du dir irgendeinen, den schon mal kennengelernt hat und hat das Gefühl, wir Walliser kennen alle einander. Ja, das nervt hinter mal, wenn man immer darauf angesprochen wird. Das hat natürlich auch Vorteile, weil du hast immer ein Thema, du kannst immer diskutieren. Und jetzt von meinem Familiennamen her haben viele halt in eine Referenz zu gewissen Weinkeller, was es da gibt. Das ist jetzt nicht easy, Familie direkt, aber da hast du immer direkt ein Gesprächsthema, was da halt ist. Und es ist sicher besser, wenn du ein positives Thema hast und miteinander irgendetwas kannst, Smalltalk machen, als wenn du gar nichts hast.
Definitiv. Und sonst ist ja immer noch der Dialekt, wo du wahrscheinlich auch darauf angesprochen wirst, oder?
Genau, das ist ja so. Ja. Immer.
Darum habe ich dich auch eingeladen. Ich weiss, du bist eh sympathisch als Walliser.
Ja, das ist sicher das Klischee, das der Walliser euch schätzt. Und das ist ja so. Das ist ein sympathisches Dialekt. Und ja, genau.
Und eben jetzt trinken wir nicht Wein, sondern einen Tee. Warum genau. Ingwer Zitronentee?
Ja, ich bin im Winter ein Teetreicher, oder? Und ich kann es gerne, wenn es so morgens, wenn es so kalt ist und alles noch schläft, dass man so wirklich frischen Zitronensaft und frische Ingwer und dann mache ich mir einen Tee. Das ist so wie ein Morgenritual quasi. Und im Winter tut das einfach gut, wenn man so einen Tee trinkt. Genau, die Schmine fehlt noch hier im Studio, aber das Tee ist super.
Es hat viel im Studio, ja, aber die Schmine hat es tatsächlich nicht, aber ich gebe den Input gerne weiter, fände es einfach super. Ja. Ganz ehrlich, Tee trinken, also finde ich auch, also ich trinke auch sehr gerne Tee. Und jetzt in so Momenten, wo die Kaffeemaschine vorhin nicht gegangen ist, ist es halt einfach auch wirklich einfacher. Alles, was du brauchst, ist heisses Wasser und eben auch Zutaten für einen Tee und mehr nicht. Und beim Kaffee bist du schon auf mehr angewiesen, auf eine funktionierende Kaffeemaschine.
Genau.
Aber Kaffeetrinker bist du in dem Fall ja auch, gell?
Ja, natürlich. Also ich bin ein junger Papa und ohne Kaffee morgen geht gar nichts. Das ist ja so. Also morgen das Kaffee, das gehört euch dazu. Ja.
Und das ist ja auch eine von deinen Geschichten, oder? Die habe ich am Speakerslam gehört, dass du auf dem Weg in die Küche warst, für dir einen Kaffee rauszulassen. Und kannst du die Geschichte kurz unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie es dann weitergegangen
ist? Ja, also es ist, wie soll ich sagen, seit 2020 waren wir ja fast alle daheim gewesen, oder? Wir waren alle zusammen im Homeoffice gewesen. Und dann bin ich am Morgen und immer zu meiner Kaffeemaschine gelaufen. Und meine kleine Tochter, die war noch 3-jährig gewesen. Die ist immer aus dem Schlafzimmer gekommen, wenn sie gekehrt hat, dass das was Krach war in der Küche. Und der ist immer gekommen und hat am Morgen mich angeschaut, ist um die Decke gekommen, hat sich die Augen gerieben und gesagt, Papa, Glasse, oder Schokoglasse. Also direkt am Morgen gekommen und dann bist du da so völlig verschlafen und bist mit deinem Kaffeemaschine und dann kommt dich rein und will einfach ein Glasse. Das ist egal, ob das am Morgen um 7 ist oder am Morgen um 9, das spielt keine Rolle. Und da ist mir dann nachher so bewusst worden, was die macht. Weil kleine Kinder, die kennen von Natur aus, das sind Profi-Verhandler. Also die verhandeln also wahnsinnig gut. Also die wenden und alle so Taktiken und so weiter, die wir Erwachsene uns einmal verlehrt haben, wenden die intuitiv an. Und darum ist die Story wirklich jeden Morgen kommt die und will ein Glas. Es ist unglaublich. Und dann bist du da immer so zweigespalt. Auf der einen Seite, du solltest ja nicht unbedingt am Morgen schon Zucker geben, das ist gar nicht gut. Sonst hast du das Gescheich. Und auf der anderen Seite, weil das ist natürlich auch, wenn du so gut verhandelt, dann halt ihr, ja, das soll ich so lassen, weil das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Und dann ich denke, das ist eine optimale Verhandlung, weil das ist eine Taktik, die man sagt, man ankern. Oder wenn man am Anfang des Gesprächs möglichst hohes fordert, und das ist in ihrem Sinn, die kommt am Morgen und die fordert direkt ein Glas. Dann wird nicht gefragt, wer ist jetzt der Dienstleister vom Frühstück oder wer macht jetzt das bereit. Nein, sie kommt und will direkt ein Glas. Und was beim Ankern passiert ist, du versuchst automatisch, dich zu der Person hinzubewegen. Das heisst, du kannst gar nicht auf die Idee sagen, nein, es gibt jetzt das oder das. Oder? Weil der Anker ist gesetzt. Und da habe ich ihr auch immer versucht zu sagen, hey, nein, es gibt keine Klasse, du kannst das oder das haben. Und da hat sie mit mir immer verhandelt. Die ist 3-Jährige, jetzt ist 4-Jährig, jetzt hat sie noch viel mehr Verhandlungstaktik, also es wird immer schwieriger. Und ja, das habe ich auf der Bühne zwar nicht erzählt, aber wir haben es nachher so gemacht, dass wir halt gesunde Klasse selber gemacht haben. Und es ist sehr oft so, dass die morgen eine Klasse bekommt. Aber einfach wirklich selber gemacht, so beispielsweise nur Früchte drin sind oder nur ja, einfach Kokosnussmilch oder irgend so etwas. Aber ja, die verhandelt immer noch.
Also ich muss sagen, ich verstehe es sehr, sehr gut. Ich bin auch Süßigkeiten, Glassen, Schoki, alles Liebhaber. Also ich kann es sehr, sehr gut verstehen. Und ich finde es ehrlich gesagt mega cool, dass dir dann Glassen selber gemacht, weil es interessiert es ja schlussendlich nicht, wie die zusammengestellt ist, ob jetzt da wirklich mega viel Zucker drin ist. Solange sie fein ist, ist sie fein. Es könnte ja auch ohne Joghurt sein, schlussendlich, oder?
Das ist ja so. Ja, und es ist ja eine feine Glasse, oder? Also es ist ein riesen Unterschied, ob es irgendetwas industriell hergestellt ist, wo in der Hälfte aus Zucker besteht. Weil eben jeder, der kleine Kind hat, weiss, wenn du so zu viel Zucker gibst, das ist nicht gut. Dann hast du dann nachher richtig Arbeit.
Kinder können gut verhandeln, das hast du gesagt. Und ja. Also ich weiss, dass das so ist. Also das kann ich mega nachvollziehen, obwohl ich nicht Mami bin mit 23 tatsächlich. Mhm. Aber ich habe eine Nachbarin, die ist auch 3. Und wir spielen ja oft zusammen. Also sie redet immer mittags, ist wirklich immer mein Tageshighlight. Und dann spielen wir oft irgendwie Shooten oder Basketball spielen. Also ja, Basketball spielen ist ein bisschen schwierig mit 3, aber so etwas Ähnliches. Er muss irgendetwas mit einem Ball. Und der Ball geht halt manchmal ins Land, weil wir wohnen auf dem Land. Und dann ist aber so die Frage, ja, wer geht jetzt den Ball holen? Und dann schaut sie mich an. Und sie hat erst gerade gesagt, dann musste ich eben auch lachen, ich habe eben so super Schuhe. Also, ist jetzt gerade schwierig, aber ich habe so super Schuhe. Ich habe mich so angeschaut mit ihren Augen. Das blonde, herzige Mädchen hat zwar weiße Schuhe an und wesentlich süberere. Aber wer ist sie dann geholt? Natürlich ich. Klar. Darum, es stimmt, Kinder können mega gut verhandeln. Ja. Warum ist das so? Warum können sie fast besser verhandeln als wir Erwachsenen?
Das habe ich noch nicht herausgefunden. Also ich glaube, so als kleines Kind, wenn du halt so frisch in einer Familie kommst, dann geht es sehr schnell darum, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern. Du hast Hunger, du willst irgendwas und du merkst, die reden immer miteinander. Und die wissen halt, die testen und halt und die trainieren halt. Und wenn du halt irgendwas wie siehst, ah, das funktioniert jetzt, oder? Die merken sich haargenau, wenn du jetzt einmal etwas gegeben hast. Die können nicht unterscheiden, ist jetzt Wochenende oder ist jetzt Ferien oder so, das ist dann noch gleich. Wenn es einmal geklappt hat, dann probieren sie es nochmal. Nochmal. Und das ist das, was ich bin da, sagen wir mal, bei meinen Kunden oder so, sehr oft vermisse, die haben Angst vor dem Verhandeln. Und wer nicht verhandelt, der hat schon verloren, von Anfang an. Und Kinder probieren und durch das, dass du trainierst, kommst halt immer besser, wie bei so vielem im Leben. Und die Kinder, das weisst du selber, die wissen haargenau, beim Grossi funktioniert das, beim Mami funktioniert das, beim Götti funktioniert das. Also die wissen haargenau, wie die Person bezogen, was, wenn, wie funktioniert. Und das lernst du einfach, also aus meiner Sicht, einfach durch das, das ist halt einfach machend und trainierend. Und es kommt immer wieder etwas Neues raus, wenn ich mir sage, von wo hätte ich das? Also der Klassiker ist, dass immer so Alternativfragen stellen, oder A oder B. Ja, du kommst und sagst, nein, das gibt es nicht. Und dann sagst du, ja, ich will Fernsehen schauen, oder ich will da meine Sendung schauen, oder ich will eine Glasse. Und dann tust du schon wieder, verhandeln schon wieder, weil du hast gesagt, nein, also bringst du eine zweite Variante ins Spiel. Und letztes Mal hast du mir tatsächlich gesagt, du kannst das haben, du kannst ein Biscuit oder das. Und dann hast du gesagt, ja, ich will ein Biscuit. Und dann hast du gesagt, aber... zwei. Wow. Also nicht nur eins, sondern zwei. Also ist die Forderung erhöht. Und in einer Verhandlung, wenn eine Verhandlung stockt, eine Forderung zu erhöhen, um das bewusst, bewusst gegenüber zu testen, eine Forderung erhöhen, das machen nur Profis. Und die Kleine, jetzt ist mittlerweile 4-Jährig, die macht das einfach intuitiv und das ist für mich absolut faszinierend. Und ich bin wirklich teilweise hinter mal daheim und mit ihr diskutieren und ich bin völlig fasziniert, was die einfach intuitiv macht. Und das finde ich super. Das sollte ich auf keinen Fall abtrainieren.
Ich glaube eben auch, es ist, weil Kinder so gut, einerseits so gut zulassen und sich wirklich einfach Sachen, Zusammenhänge merken. Darum sollte man ja nicht fluchen vor den Kindern, weil sie sich einfach gut merken und es wiederholen. Weil ich kann meiner Nachbarin etwas in einem kleinen Nebensatz etwas sagen und 2 Wochen später sagt sie, weißt du noch, dann hast du doch das und das gesagt. Und ich bin immer erstaunt, wie wie sie sich das einfach merkt. Die machen auch so Tests, wie sie sagen, zum Beispiel, letztes Mal habe ich gesagt, dass sie, also dass sie nicht über die Straße laufen wegen den Autos, also ohne zu schauen, das weiss sie. Aber dann habe ich gesagt, hey, es können im Fall Velos kommen, auch Velos sind gefährlich. Dann irgendwie ein paar Tage später habe ich gesagt, wegen was müssen wir aufpassen, wenn wir über die Straße laufen? Autos. Und sonst noch Velos. Einfach so, es ist einfach so faszinierend, es ist jetzt nicht ein mega krasses Beispiel, aber es ist so faszinierend, wie gut dass sie sich Sachen können merken können.
Ja.
Weil sie einfach zuhören. Und wir Erwachsenen gehen manchmal nicht, halt, oder?
Ja, das gehört sicher auch dazu, das zuhören. Und nachher, was auch noch intuitiv machen, ist, sie wissen, was bei dir funktioniert. Also sie argumentieren nicht von sich aus oder fordern von sich aus, sondern sie überlegen, was funktioniert. Und sie sehen auch gewisse Sachen, oder zum Beispiel momentan am Abend geht es immer darum, das Zimmer aufzuräumen vor dem Schlafen. Oder? Und da ist es nicht mehr harte Verhandlungen. Also sehr oft tue ich das Zimmer aufräumen oder mit ihr gemeinsam. Und jetzt kommst du einfach hinten mal und hat es aufgeräumt. Und dann kommst du und dann präsentierst du das, so wie ein Jahrhundertwerk. Und dann kommst du Papa und schaust, aufgeräumt. Und dann bin ich da und sage, wow, super. Und dann fordert du irgendwas. Also es kann am Abend um 10 Uhr sein, dann fordert sie einfach noch irgendein Stück Brot oder wieder eine Glasse oder sonst irgendwas. Also die merkt dann genau, okay, das ist der Person wichtig, oder das ist dem Papa ist das wichtig und jetzt mache ich das und dann kann ich etwas fordern. Und das ist so faszinierend, wo ja, das eine ist sicher das Zuhören, was du gesagt hast, das andere ist halt auch nicht aus seiner Perspektive verhandeln, sondern vom Gegenüber. Also was ist dem Gegenüber wichtig? Weil es geht in einer Verhandlung sehr oft darum, das Gegenüber zu überzeugen. Also das Gegenüber interessiert sich nicht, was ich da davon habe, sondern ich muss eher im Sinne von meinem Gegenüber verhandeln und überzeugen. Und das machen Kinder absolut intuitiv.
Sagst du da gleich auch mal, nein, es gibt nichts?
Ja, klar. Ja, klar. Ich probiere es. Nein, also wichtig sind sicher auch klare Grenzen. Also das ist auch wichtig. Also ich tue mit meiner Frau immer sagen, gewisse Sachen tue wir ganz klar, klar abgrenzen oder sagen wir, weil das machen nicht zum Beispiel alle. Dann kommen uns die Kinder und sagen, ja, Mama hat ja gesagt. Oder sie geht zur Mama und sagt, ja, der Papa hat ja gesagt. Also sie probieren das gegeneinander ausspielen. Und dann müsst ihr halt schon miteinander abgemacht haben und sagen, okay, das ist die Grenze oder das ist die rote Linie und das sollte man im Verhandeln auch machen. Schichtleitplanken ganz klar setzen, dass du nicht nachher in der Verhandlung irgendein Zugeständnis machst oder irgendeinen Deal machst, den du eigentlich gar nicht wert ist. Und das ist etwas, was sich viele vorher nicht Gedanken machen. Oder? Und dann irgendeine Zusage machen, irgendeinen Kompromiss eingehen und nachher rausgehen und dann so ein schlechtes Gefühl im Bauch haben oder nachher sagen, wieso habe ich jetzt da wieder zugesagt oder wieso habe ich jetzt da nicht können Nein sagen. Und das ist auch wichtig, dass man klare Grenzen setzt.
Und das ist ja das, was du hast, bei deiner ersten Verhandlung falsch gemacht, oder?
Ja, ja, sehr. Ja, also, wie soll ich sagen, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Also ich habe meine erste Verhandlung, ich bin da frisch gewesen im Einkäufer. Also ich bin über 10 Jahre professioneller Einkäufer gewesen und da verhandelst du sehr, 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 sehr viel. Und ich kann verhandeln, die Theorie kennen, ich habe gedacht, ich weiss, wie es geht. Und dann habe ich immer mit meinem Chef diskutiert, dass jetzt endlich einmal eine Offerte verhandeln kann. Und dann hat er dann endlich einmal gesagt, jawohl, mach das. Und dann bin ich dann zu dem Lieferant gefahren. Und der Lieferant hat mich total über den Tisch gezogen. Also nach allen Facetten von der Verhandlungskunst. Und ich habe erst viel später gemerkt, was ich alles falsch habe gemacht. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich war total unvorbereitet gewesen. Weil eine Verhandlung, wenn du wirklich eine wichtige Verhandlung hast, dann musst du im Vorfeld trainieren. Ja, ich sage meine Trainings immer, jemand, der an Olympia geht, der trainiert 4 Jahre, für das er nachher an der Olympiade einfach in 100 Meter läuft, für 10 Sekunden den Säckel so quasi. Und in einer Verhandlung ist wirklich so, die Zeit, die du vorher investierst, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Weil das ist das, was du beeinflussen kannst. Also wenn du vorher dir verschiedene Szenarien überlegst, wenn du dir verschiedene Varianten überlegst, wenn du dir verschiedene Forderungen überlegst, dann kannst du nachher in einer Verhandlung halt wirklich kreativ sein und bist dann nicht überrascht, wenn es von der gegenüberliegenden Seite ein Nein kommt oder irgendeine Forderung kommt, die du nicht auf dem Radar gehabt hast. Und das ist das, was wirklich halt, das Training macht schlussendlich uns. Und ich habe am Anfang das unterschätzt, und das ist eine Story, die ich immer wieder erzähle. Genau.
Und das Unterschätzen ist ja, so wie ich das einschätzen, mega, mega wichtig gewesen, dass du eben dann den Fehler hast gemacht und dann bist du mega motiviert gewesen, dass dir der Fehler nicht mehr passiert, oder?
Ja, richtig. Also, sagen wir mal so, alle Fehler oder alle Sachen, die man nicht selten machen, die habe ich natürlich alle mal gemacht. Weil sonst kannst du das auch nicht weitergeben, du kannst ja das auch nicht trainieren oder jemanden coachen, wenn du das selber nicht erlebt hast. Also das ist so, das ist meine Philosophie. Und ja, das war halt am Anfang wirklich so gewesen. Und nachher merkst du halt, okay, das ist ein Handwerk, das musst du lernen, das hast du nirgendwo gehabt. Also ich habe irgendwie Wirtschaftsingenieur studiert und wir haben irgendwie, ich habe es mal nachgeschaut, diese 4-5 PowerPoint-Folien über das gehabt. Also das ist nichts. Das Thema ist so breit und geht so weit. Und dann hat es mich eben gefuchst, weil ich habe natürlich gewinnen wollte. Ich habe natürlich das nicht wollen, also zu verlieren, weil Verhandeln ist ein Spiel. Und da geht es zum Glück im geschäftlichen Bereich geht's nicht um Leben und Tod. Da geht es auch darum, halt einmal einen guten Deal zu machen, einmal verlierst, einmal gewinnst, so wie bei allem im Leben. Und wenn du halt die Regeln kennst, wenn du halt viele Varianten kennst und viel trainierst, dann wirst du halt immer wie besser. Und das ist das, was den Spass macht schlussendlich. Das ist so wie ein Wettbewerb zu sehen schlussendlich. Genau.
Du hast vorhin die Angst erwähnt, wo die Kinder halt eben nicht haben. Sie haben nicht Angst vor dem Verhandeln, für sie ist das natürlich. Wie wichtig ist, oder wie kann man sich die Angst nehmen vor dem Verhandeln? Weil ich weiss es selber, das ist schon mal eine Lohnverhandlung. Das ist so etwas, was für viele mega, mega schlimm ist, wo sie eben Angst haben vor der Reaktion. Wie kann man sich die Angst nehmen?
Ja, es gibt nur einen Weg durch die Angst, wenn man einfach durch die Angst hindurchgeht, sozusagen, oder? Und bei der Lohnverhandlung, ich habe einen Online-Kurs gemacht zu dem Thema Lohnverhandlung, weil das ist das Thema, das ich immer am meisten gefragt werde, von der Familie, Freunden, Bekannten, Kreis. Das ist immer eine der ersten Fragen, die kommt. Weil das ist das, was eigentlich viele, viele kennen, und das Thema Lohnverhandlung. Und es ist so, es gibt so Studien, die sagen, dass in der Schweiz mehr als 50% der Leute noch nie ob sie einen eigenen Lohn verhandelt haben. Das heisst, die gehen in ein Bewerbungsgespräch, die machen ein Erstgespräch, ein Zweigespräch, dann bekommst du einen Vorschlag von der Firma und dann sagen die, ja, mal, das ist gut. Also ich verhandle nicht über den Lohn. Oder wenn sie drin sind, dann gibt es vielleicht mal nach 2-3 Jahren mal 200 Franken Erhöhung und dann sind die zufrieden. Also die verhandeln nie über den Lohn. Die nehmen einfach das, was sie bekommen. Und du hast vorhin die Angst angesprochen. Sehr viele Leute haben die Angst vor der Abweisung sozusagen. Angst vor einem Nein. Und da musst du halt durch. Also im Online-Kurs sage ich das zum Beispiel so, dass wenn du musst halt dich einfach einen Schritt rauswagen. Das heisst, wenn du in einer Firma schaffst, wo Jahresgespräche hat, wo das quasi jedes Jahr hast das Thema. Das heisst, du hast so ein Gefäß, du hast so einen Rahmen, wo das kannst ansprechen und dann tust du das einfach auf die Traktandenliste. Das heisst dem Chef einfach, hey, ich will über das Thema Lohn reden. Du musst noch nicht sagen, über was oder so. Wenn du das Gefäß hast, dann sag, der Punkt will ich auch diskutieren. Weil sehr oft, wenn du im Gespräch bist, sagt der Chef, so gibt es noch Punkte aus deiner Sicht, die man sollte diskutieren, dann kannst du das sagen. Einfach sagen. Und da hast du vielleicht immer noch Angst oder Respekt oder eine gewisse Unsicherheit. Aber da hast du es wenigstens mal gesagt. Weil wenn es mal auf der Agenda ist, dann wird es übersprochen. Und wenn es kein solches Jahresgespräch gibt oder kein Gefäß gibt, oder so einer ganz kleinen Firma schaffst, die vielleicht das gar nicht hat, ja, dann sagst du dem Chef einfach, ich will über meine Karrieremöglichkeiten diskutieren oder ich will über meinen weiteren Weg in dieser Firma diskutieren. Also du musst nicht mit der Lohnerhöhung oder Lohnverhandlung das direkt thematisieren, sondern du sagst, ich will über meine Weiterentwicklung diskutieren. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Und dann schickst du eine Einladung, machst dem Chef einen Termin ab und dann hast du noch gesetzt, dann musst du es machen. Das ist einfach wirklich so, um einen kleinen Schritt in die Richtung zu machen, sich fast wie selber zu überlisten, sozusagen. Und wenn das Gespräch stattfindet, ja, dann bist du ja drin, dann verhandelst du. Und mit jeder Verhandlung wirst du besser. Und viele Leute ist es so, die haben da das Gefühl, irgendwie der erste Lohnverhandlung kommt der Chef und sagt, jawohl, ich finde das eine super Idee. Mit deiner Forderung hier, lese einfach uns, was du Lust hast. Oder sag mir eine Zahl und das ist gut. So. Und das ist selten der Fall. Und viele Leute verstehen das auch nicht. Ich meine, der Chef selber, für den ist das auch sehr oft ein unangenehmes Gespräch. Also du hast vorher von Angst diskutiert. Auch der Chef selber hat ja irgendwie, wenn er ein Team leitet, 5, 6, 7 Nasen, Und wenn er ein Jahresgespräch hat und jemand die Frage stellt oder mit dem kommt, dann ist das für den Chef unter Umständen euch unangenehm. Also es ist für beide Seiten. Ja? Und es gibt also ein Paradox bei Verhandlern, ist es immer so, dass du immer das Gefühl hast in der Verhandlung, dass die Gegenseite bessere Argumente hat oder besser ist. Immer. Und der anderen Person geht es genau gleich. Und in dem Fall meine ich jetzt auch, dass der Chef vis-à-vis der vielleicht unangenehm ist für den, weil vielleicht hat er kein Budget, vielleicht sieht er euch, dass du im Vergleich zu den anderen weniger verdienst. Das ist auch für den Chef unter Umständen ein schwieriges Gespräch, sagen wir es mal so.
Das finde ich mega, mega wichtig zu wissen. Das habe ich auch lange nicht realisiert. Das hast du mir nämlich gesagt, mal bei einem wichtigen Gespräch, das ich hatte. Du musst dir überlegen, nicht nur du willst etwas von dieser Person, sondern die Person wahrscheinlich auch etwas von dir. Das kann eben sein bei einem Job, bei einem Bewerbungsgespräch. Du wirst nicht eingeladen, wenn sie dich nicht will. Schlussendlich weiss ich dich. Klar, es kann sein, dass du noch 20 Mitbewerber hast und du gleich musst kämpfen. Aber schlussendlich, das finde ich mega wichtig zu wissen. Oder einfach auch, schon nur zu wissen, hey, das ist auch ein Mensch. Oder er hat Angst. Oder er hat, man hat wirklich immer so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, da können sich alle wiedererkennen. Ich bin schwächer, automatisch.
Ja.
Darum meine nächste Frage, finde ich darum einen spannenden Punkt. Was für einen Einfluss hat Selbstbewusstsein in Verhandlungen? Weil ich habe das Gefühl, selbstbewusste Personen sind automatisch bessere Verhandlungen. Ist das so?
Ja, ich sage dir, Selbstbewusstsein, wenn du dir selber bewusst bist, dann kommt dein Selbstbewusstsein. Das heisst, wenn du dich vorbereitest, also wenn du dich jetzt auf das Lohnverhandlung vorbereitest, dann machst du einfach mal einen Marktvergleich. Das heisst, du schaust mal, es gibt so verschiedene Lohnrechner, es gibt Portale, da schaust du mal nach, was zahlen und andere Branchen, was ist so der schweizweite Vergleich. Das ist einfach mal ein Punkt. Nachher ist es so, dass Generation X oder die Boomer, die haben nicht über Lohn diskutiert, aber Generation Y und Generation Z, die diskutieren darüber. Also wer im Studium immer über das diskutiert, wenn ich mich mit Kollegen getroffen habe und jemand hat einen neuen Job gehabt, immer die Frage gehabt, du, was verdienst? Oder du bist im Berufsverband drin, ich bin in so einem Verband drin und dann diskutierst du das. Das heisst, das ist so eine Arbeit, dich zu vergleichen mit anderen. Und wenn du merkst, okay, ich bin steif, dann gibt dir das halt auch Bewusstsein, dass im Vergleich zu den anderen eigentlich mehr selten ist verdienen. Das heisst, du bist dir auch das bewusst, dass da ein Lücke ist. Weil es ist nicht mehr irgendwie so vernebelt oder nicht klar, sondern es ist klar, du hast eine Zahl. Und wenn du die Zahl weißt, dass irgendwie alle anderen 20% mehr verdienen als du, dann bist du halt dir bewusst und bist halt viel mehr selbstbewusst in dem, dass du es sagst. Und wichtig ist auch, dass man in der Verhandlung die Zahl, die man will, ganz klar sagt. Weil wenn du irgendwas im Gespräch sagst, ja, so 200 wäre nicht schlecht, ja, das, also da sagt es gegenüber, ja, ist hier Merit oder was? Also du musst schon sagen, ich will die Zahl. Also du musst dir die Zahl musst aufschreiben und ich habe immer wieder Leute im Coaching, wenn ich sage, tu dir die Zahl auf ein Post-it, tu dir noch einen Spiegel, tu dir noch einen Schrank dran, noch einen Frigor dran, überall dran die Zahl, dass du siehst, dass wenn du euch sagst, die Zahl, zum Beispiel der Jahreslohn oder so, wenn du so einen neuen Job suchst oder eine Lohnerhöhung, wie viel das mehr will, dass du die Zahl sagst, dass das Gegenüber wirklich merkt, der meint das ernst oder sie meint das ernst. Und das ist sicher auch wichtig, weil ein Amateur geht in eine Lohnverhandlung und sagt, ich wollte gerne ein bisschen mehr. Und ein Profi weiss haargenau, was er fordert und sagt euch eine Zahl. Und am besten ist die Zahl nicht gerade, sondern du sagst nicht, ich will 500 mehr, sondern du sagst, ich will 480 mehr. Dann hat es gegenüber euch direkt das Gefühl, der hat das gerechnet. Oder? Das ist eine Taktik, so ungerade Zahlen verwenden oder halt vor allem auf einen Jahreslohn gehen und nicht auf eine Monatserhöhung, also wirklich auf einen Jahreslohn zu gehen.
Genau. Super Tipps, ich glaube, die können wir sehr, sehr gut mitnehmen für ein nächstes Gespräch. Lohnverhandlungen ist halt wirklich, glaube ich, ein Thema, das alle betrifft, das wichtig ist. Und ja, gestern, das ist zwar jetzt ein ganz komischer Sprung, aber ich sage Ihnen gleich, gestern das Interview vom André Raghetti geschaut, vom Freestyler, die ich nicht kenne. Und er hat gesagt, er ist gefragt worden, ob er nie Angst hat. Und er sagt, doch, natürlich habe ich Angst. Und dann wurde er gefragt, worden, ob er sich überlegt, in der Luft, was mache ich, wenn ich gehe. Dann sagt er, nein, sie trainieren so, dass du in der Luft, sobald du in der Luft bist, sobald du abspringst, machst du einfach. Du musst den Sprung oder den Salto oder die Vierfach-Saltos machen, wo du genau weißt, es kommt nicht gut. Also du kannst nicht Darum finde ich den Punkt so gut, dass du sagst, hey, ich mache mit jemandem ab, dass ich morgen die Person kontaktiere, oder dass ich morgen das mache, oder dass ich morgen gehe joggen. Und dann gehst du nicht mehr zurück. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es ist mega, mega wichtig, dass du einfach mal anfasst. Ja. Und wenn du drin bist, gehst du nicht mehr zurück, weil du hast angefangen.
Genau.
Oder eben einfach mal am Chef sagen oder an die Chefin, können wir ein Gespräch haben, ich möchte über meine Zukunft, über meine Entwicklungsmöglichkeiten oder sogar halt auch über meinen Lohn reden. Das kann man so.
Oder kannst du sogar einen Spannungsbogen setzen und sagen, ich wollte etwas besprechen, was mir sehr wichtig ist. Und dann auch so geheimnisvoll wirken.
Ah.
Das kann man natürlich auch machen. Und dann direkt nachher fragen, weil es gibt so Chefs, die sind konfliktscheu. Ja? Und wenn ich sage Chef, dann meine ich immer Frau und Mann. Aber, viele Leute sagen halt immer der Chef. Oder? Und aber zuerst mal sagen, ja, ich wollte etwas besprechen mit dir, was mir wichtig ist. Und dann direkt im Anschluss sagen, wann hast du Zeit, zum Beispiel am Dienstag um 10 Uhr oder Mittwoch um 2 Uhr. Quasi in uns Wahlmöglichkeit. Weil sehr viele Chefs sind halt konfliktscheu und sagen dann, ja, das diskutieren wir dann einen Monat. Oder die tun es aufschieben, weil sie vielleicht unterbewusst oder vielleicht ins Game genau wissen, dass dir eigentlich zu wenig zahlen. Oder dass du eigentlich, sehr viele haben Angst, dass du uns auch findest, dass du eigentlich viel mehr wert wärst, als du es aktuell verdienst. Und in der ganzen Thematik Lohnverhandlung geht es mir nicht darum, immer wie mehr, sondern es geht mir darum, dass wenn du gute Arbeit leistest, dass du für das bezahlt wirst. Das ist mir ganz wichtig. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, ein blöder Chef, Scheissbude und ich will einfach mehr Lohn, das ist ein völlig falscher Weg. Weil, ja, dann machst du es nur wegen der Zahl. Und das, ja, das weißt du selber, das ist vielleicht 3-4 Wochen und nachher schießt du wieder an. Also wenn es nur um den Lohn geht, ist meistens sonst irgendetwas, was nicht gut ist. So, ich habe letztes Mal gerade, kommen wir jetzt gerade spontan zu sehen, jemand kam im Coaching, wo mir einen riesen Text geschrieben in Bezug auf anstehende Lohnverhandlung. Und dann habe ich das Gespräch angefangen und gesagt, nenn mir 5 Gründe, warum dass du weiterhin in der Firmenwelt arbeiten. Und die Person hat die 5 Gründe nicht zusammengebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir reden hier nicht über eine Lohnverhandlung, sondern das ist einfach nur, die Lohnverhandlung oder Lohnerhöhung wäre eigentlich nur Schmerzensgeld. Quasi Bestätigung oder eigentlich so eine Symptombehandlung, wenn du weiterhin nicht glücklich und nicht zufrieden bist. Und das bringt das überhaupt nicht.
Ja, das ist mega wichtig. Darum eben das Selbstbewusstsein, dass man sich überhaupt überlegt, eben, warum will ich mehr Lohn? Und dann auch, was gibt es für Möglichkeiten? Weil die grösste Angst, die man ja hat, was ich hoffe jetzt mal nicht viel passiert, ist, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte dann sagt, du hast nach dem Lohn gefragt, du wirst entlassen. Also,
das passiert
nicht. Passiert
nie.
Ja nicht.
Nein, das
oder?
Passiert nie.
Und sonst wäre es sicher nicht fair. Also sonst müssen wir da...
Nein, also das passiert also. Nie. Was kann passieren, ist, dass der Chef wie beleidigt ist, dass er so spricht und wie, ja, wir sind doch hier eine Familie und wir haben doch hier alle ganz fest gern und momentan läuft es nicht gut. Und so richtig, richtig auf die Emotion und so richtig, das ist halt richtig gemein. Und es gibt so klassische Chefsprüche, die immer kommen, also wo ganz gemein sind, aber jetzt ist gar kein guter Zeitpunkt oder komm in einem Jahr wieder, also das ist die Verzögerungstaktik oder halt, ja, ich zahle alle genau gleich viel und wenn du kommst, dann kann ja jeder kommen. Einfach so die 0815 Sprich. Und wenn man dich halt vorher trainiert und eine Antwort bereit hat, dann lasse ich dir das auch nicht aus der Ruhe kommen. Und dann ein anderer wichtiger Punkt, der bei jeder Verhandlung wichtig ist, ist, dass du nicht nur mit einer Sache ins Rennen gehst. Ich vergleiche das immer so. Stell dir vor, du gehst eine Hochzeit, da sind 100, 200 Gäste und nachher würdest du dann nur ein Menü anbieten. Ja, das geht nicht. Also es funktioniert nicht. Also du musst irgendeine Auswahlmöglichkeit haben, dass eigentlich mit jedem irgendetwas kannst einen Deal machen. Also in der Hochzeit, dass jeder sich vom Buffet nehmen kann, was er Lust hat. Und darum ist es wichtig, im Verhandeln, dass man wie ein Buffet mitbringt. Weil wenn du jetzt nur gehst mit dem Lohn und der Chef sagt, ja, wäre ich Krise, wäre ich mir solid entlassen, jetzt geht es nicht. Das ist ja momentan sehr oft der Fall. Und wenn du dann nichts anderes auf der Karte hast, dann kannst du ja nichts anderes ins Rennen bringen. Weil es gibt so viele andere Möglichkeiten und kannst verhandeln. Beispielsweise kannst du sagen, hey, ich will eine Weiterbildung machen, dann kannst du dich an die Firma beteiligen zum Beispiel, ja, dass du einen Tag in der Woche Schule hast oder eine Weiterbildung musst und das wird dir quasi wie gezahlt. Oder sie tun sich noch Schulgebühren, 50% Trazzalo. Oder sie geben dir irgendein Scea. Oder es ist die Möglichkeit, irgendein Firmenauto günstiger zu haben. Es gibt so viele weitere Möglichkeiten als nur der Lohn. Oder? Und dann das Wichtigste ist, wenn der Chef sagt, ja, jetzt ist gerade kein guter Zeitpunkt, wir können im Juni noch mal schauen oder Ende Jahr, dass du das irgendwo schriftlich festhaltest. Weil ich kenne so viele Leute, die seit 5, 6, 7 Jahren in der gleichen Firma arbeiten und jedes Jahr kommt der gleiche Spruch. Und das ist einfach nur Bullshit. Sorry. Aber das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht Wertschätzung. Und viele Leute haben einfach Angst, das einmal anzusprechen, weil dann kommt dann nämlich uns an, dass sie für ihre Arbeit gar nicht so wertgeschätzt werden, wie sie das gerne würde wünschen. Das heisst, wenn du in einer Verhandlung gehst, deckst du halt gewisse Sachen auf, die man vorher nicht darüber diskutiert hat, wo man einfach immer Annahmen getroffen hat, wie zum Beispiel, ja, die sehen, was ich mache, ich bin super hier, und im Gespräch merkt man nach, du, vis-à-vis weiss gar nicht, was ich hier mache. Und es wird gar nicht wertgeschätzt, dass ich zum Beispiel Oberzeit mache oder dass ich jetzt da die Stellvertretung übernommen habe oder dass ich da jetzt ein extra Meile bin gegangen für einen gewissen Kunden. Das wird gar nicht wertgeschätzt. Und ja, es kann die Konsequenz aus dem Gespräch, dass man da halt die Firma wechselt zum Beispiel. Das ist dann halt. Aber lieber, man merkt es dann im Gespräch, als man bleibt weiterhin 2-3 Jahre in der Firma und hofft dann immer, dass da halt irgendjemand kommt. Und das passiert einfach nicht. Ich sage auch immer meine Leute, sage ich immer, wenn es nicht du machst, macht es keiner. Also die Hoffnung, in einem Bürotisch zu hocken, flott zu arbeiten, ganz ein fleissiges Bienchen zu sein, und dann kommt der Chef und sagt, hier, ist das Geldkoffer, nimm dir mal so ein Bündel, das wird nie im Leben passieren. Oder? Und wenn du nicht für deinen Lohn verhandelst und nicht für dich einstehst, ist das für dich und für deine Karriere sehr, sehr schlecht. Weil da gibt es ja keine Entwicklung. Weil jemand, der mehr Lohn bekommt, macht etwas für die Firma, bringt ja einen Mehrwert. Und euch vor allem die Leute, die eine Weiterbildung machen. Und ich kenne so viele Leute, die gehen seit 2 Jahren, 3 Jahren machen eine Weiterbildung, investieren 10, 15, 20'000 Franken und nachher bekommst du 200 Franken mehr Lohn. Ja, das geht doch nicht. Also du musst dir mal überlegen, du investierst 3 Jahre, gehst irgendwie jeden Freitag, jeden Samstag in die Schule.
Ja.
Also das musst du ja irgendwie mal wieder zahlen. Sonst hat sich ja das die ganze Zeit, die du investiert hast, nicht gelohnt. Und es ist leider so, das ist das, was ich sehr viele Firmen ankreide, dass ihre eigenen Leute nicht dort behalten. Weil die Leute, die in einer Firma sind und kündigen und die Firma wechseln, die bekommen dann locker 5'000 bis 10'000 Franken mehr pro Jahr, als in der gleichen Firma, was bleibend. Und viele Firmen sind da sehr, sehr, sehr kurzsichtig, weil es kostet extrem viel, jemand Neues zu suchen, die Bewerbungsgespräche zu führen, jemand ein Einführungsprogramm zu machen und den auf dem gleichen Leistungsniveau zu bringen, wie der andere vorher ist gegangen. Und anstatt einfach mehr Geld zu geben, wenn er es euch verdient hat. Also Leistung muss immer zuerst bringen, das ist klar.
Ja, und eben, ich finde auch, wir haben jetzt mega darüber geredet, dass man mehr verlangen kann und so. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich kenne viele Leute, die so grundsätzlich im Leben, nicht nur finanziell, einfach mega viel fordern oder sich mega viel wünschen, aber einfach nichts dafür machen, nur jammern. Jobmässig ist halt ein super Beispiel, jetzt den Job zu nehmen, aber ja, eure Familie, Leute, die sagen, ich bin nicht glücklich, aber ja, ich weiss nicht. Und jetzt eben in der Corona-Zeit, es ist immer möglich, wenn du es wirklich, wirklich willst. Und darum, es ist natürlich schon wichtig zu wissen, dass du musst auch etwas leisten. Und wenn du aber auch etwas leistest und mehr leistest als vielleicht deine Arbeitskolleginnen und Kollegen, dann hast du so verdient. Aber du musst etwas machen.
Genau.
Weil sonst ist es sehr berechtigt, dass die Vorgesetzten sagen, nein, es gibt nicht mehr.
Richtig. Also ich bin da selber, wenn ich vorgesetzt habe, gesehen, eigene Mitarbeiter hatte, also ganz klar, schwarz-weiß. Also zuerst musst du liefern und dann darfst du etwas fordern. Oder wenn viele Leute die sagen, ja, wenn ich das mehr bekomme, dann mache ich das und das noch zusätzlich. Das ist völlig der falsche Ansatz. Ich sage meinen Leuten immer, irgendwie eine Art wie ein Highlight-Tagebuch, sage ich dem. Du irgendwo bei dir im Pult oder auf dem PC, in einer Notizen-App oder so, alles aufschreiben, was du positiv gemacht hast für deine Firma. Eine extra Meile bist gegangen. Also nicht 9-to-5, das, was jeder anders macht. Aber wenn irgendwie beispielsweise jemand ist krank geworden, hast einen Sondereinsatz gemacht oder bist am Wochenende eingesprungen oder hast irgendeinen Kunden, den du verloren hast, noch zurückgewonnen, weil du einfach nur bist dran geblieben bist, hast einen Spiss gezeigt, durchhalten will, schreib das alles auf. Weil wenn du nachher im Gespräch bist, dann kannst du einfach dein Tagebuch zücken und sagen, so, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. So viel Geld habe ich gespart. Und halt immer argumentiere im Sinne vom vom Unternehmen. Also wo habe ich Geld gespart, wo habe ich die Firma weitergebracht, wo habe ich etwas, ein Sonder-Effort geleistet. Weil die Firma, das Unternehmen selber interessiert sich nicht, ob du jetzt ein Haus gebübt hast, ob du jetzt schon das dritte Kind hast, das viel Geld kostet, ob du sonst irgendwie deine Kosten und Luft sind gegangen. Das interessiert dich nicht.
Mm.
Oder was bringst du der Firma und deinem Arbeitgeber sozusagen? Es geht ja nicht darum, um mehr. Es geht darum, wenn du mehr leistest, dass der Lohn zum Beispiel mitwächst.
Mhm.
Mit deiner Entwicklung. Und da gibt es irgendwo eine Grenze, wo du vielleicht sagst, hey, das ist gut, ich bin happy. Und das ist doch super. Du tust aber sonst immer verhandeln. Immer. Also es geht ja nur schon darum, wenn du ein Team schaffst, wer macht jetzt welche Arbeit? Wer hat... Also der das schon mal erlebt hat, dass ihnen jetzt das Büro gezügelt ist und nachher einen neuen Büroplan gegeben. Also was da für Verhandlungen passieren, das ist teilweise wirklich das Gefühl, da geht es um Leben und Tod bei gewissen Leuten, wo jetzt ihre Büropflanze steht und wo jetzt der Computer ist und wer jetzt da vom Fenster hockt oder in der Nähe von der Heizung ist. Das ist ja Wahnsinn und da wird verhandelt, wie weiss nicht was. Also es ist ja immer Verhandlungen. Wer schafft jetzt oder wer darf jetzt die Brücke machen bei den Ferien oder wer übernimmt jetzt das Telefon bis am Abend um 5 Uhr? Ja, wer kann denn am Freitag ins Wochenende? Es gibt ja immer Verhandlungen. Und das brauchst du immer, jetzt nicht nur beim Lohn. Oder wenn du privat irgendwas hast, wenn jeder hat irgendwas mit dem Vermieter zu tun, mit dem Nachbarn zu tun. Überall hast du Verhandlungen.
Auch im Unterbewusstsein ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Weil gerade so, wenn man in den Zug einsteigt, ich fahre jetzt wieder mehr Zug, da hast du aber schon blicken. Nein, ich nehme den Viererplatz oder ich gehe dort. Oder es ist mega spannend, wenn man sich mal überlegt, was man eigentlich alles verhandelt. Auch das, was du jetzt alles hast aufgezählt. Das stimmt, absolut.
Ja. Es geht auch darum, immer als überzeugen oder gewisse, es gibt also gewisse Autorität, also es gibt so gewisse Formen von der Autorität jetzt im Zug. Meine, das merke ich schon nur, wenn ich mit geschäftlich unterwegs bin, einen Anzug anhabe. Da sind die Leute viel freundlicher zu dir, als wenn einfach so am Wochenende mit der Trainerhose, aber wenn du so am Freizeitlook im Zug bist, dann sieht es einfach anders aus. Also einfach schon nur das ist natürlich so, wie man auftritt, wie man überkommt, ist ein grosser Unterschied. Und momentan sind wir ja alle im Homeoffice, das heisst, du hast nicht mehr die Möglichkeit. Und heute machst du es eher so im Homeoffice, dass du halt eine bessere Kamera hast zum Beispiel oder ein gutes Mikrofon oder ein gutes Headset. Weil die, da einfach so runter in den Computer, das kennst du sicher auch, die von oben herab und so die Nasenlöcher so gross siehst, das sieht einfach auch, da kannst du halt auch, wenn du daheim halt, sag mal, einen guten Hintergrund hast und die Hardware hast, da halt Punkte mit dem Auftreten, mit dem Auftritt sozusagen.
Das ist natürlich mega wichtig. Es geht nicht vergeben, die Kleidervorschriften bei Bewerbungsgesprächen etc. Das ist klar, ja.
Ja.
Still sein ist ja auch ein mega wichtiger Punkt in Sachen Verhandlung.
Mhm.
Wie wichtig oder wenn weiss ich, jetzt muss ich still sein?
Also du merkst meistens erst spät. Wenn du denkst, soll still sein. Nein, das ist etwas, was mir erst mit ein paar Jahren Erfahrung bewusst ist worden. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, der mehr redet oder der mehr argumentiert und einen höheren Redeanteil hat, dass der eigentlich besser verhandelt. Aber es ist überhaupt nicht so. Also der weniger sagt an einer Verhandlung, ist am längeren Hebel. Weil wenn es gegenüber redet, dann verratest du natürlich sehr viel über dich. Du verratest sehr viel über deine Umstände, über was dich bewegt, was deine Werte sind, was deine Motive sind. Und anhand von dem kann ich natürlich still in Gedanken mir die richtigen Argumente rauspicken oder die richtigen Forderungen zum richtigen Zeitpunkt bringen. Und es ist sehr oft so, dass die Leute kennen das nicht. Also die Leute kennen das effektiv nicht. Ich habe das immer so trainiert, wenn ich jemand Neues im Team hatte, habe ich wirklich am Telefon mal einen Praktikant gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt leitest du dem an, dem Lieferant, und jetzt forderst du einfach mal so viel Prozent Rabatt. Und dann hat er das gemacht und nachher habe ich mir einfach die Taste auf Mute gedrückt.
So gut.
Und einfach wirklich gemutet und dann hat er mich so angeschaut, der ist panisch mich angeschaut und gesagt, hey, was soll ich jetzt? Und was soll ich jetzt? Dann musst du doch etwas sagen. Und dann habe ich gesagt, nein, schau jetzt, es passiert die Magie. Und die Magie, das funktioniert am Telefon wirklich gut zum Trainieren. Weil das Gegenüber, der Mensch hält die Stille nicht uns. Das heisst, das Gegenüber fängt an zu reden. Und dann hat er die Forderung gestellt mit dem Rabatt und hat das Gegenüber erzählt. Das ist eine Frechheit und schon wieder und wir haben doch und sowieso. Und hat eigentlich alle Argumente gebrungen, warum das nicht geht. Und am Schluss hat er dann selber, also hat er wirklich fast 3-4 Minuten geredet. Und zwischendrin hat er gefragt, sind sie noch da? Und dann habe ich die Mute-Taste uns angenommen und hat gemacht, mm-hmm, und habe wieder getrickt. Und am Schluss endlich hat er gesagt, okay, das kann ich nicht machen, das ist zu viel, aber der Betrag kann ich entgegenkommen.
Alles nur, weil er die Stille nicht hat?
Genau, weil er die Stille nicht kann uns halten. Und das ist wirklich wichtig, dass du das kannst. Das musst du eben auch trainieren. Weil es ist sehr oft so, dass jetzt, wenn du selber Unternehmer bist und irgendein Angebot machst und im Gespräch das Gegenüber dein Angebot anschaut und dann willst du ja immer etwas argumentieren und willst du ja entgegenkommen, du willst ja den Auftrag unbedingt und so weiter. Und dann erzählst du aber, ich kann noch das machen. Das ist aber falsch. Weil das ist wie beim Poker alle Karten würdest zeigen. Das heisst, du musst schweigen und mal schauen, weil du hast keine Ahnung, ob das, was du jetzt gerade angeboten hast, ist das zu viel, ist das zu wenig, ist das genau richtig. Und darum musst du wirklich schweigen. Schweigen und schauen, was passiert. Und dann fängt das Gegenüber da an, plötzlich argumentieren. Und sehr oft argumentiert das Gegenüber für dich. Und du dich rechtfertigen, warum das jetzt ein guter Preis ist oder ein gutes Angebot ist und so weiter.
Es kommt mir gerade eine Geschichte in den Sinn von einem Kollegen, der hat auch ein Unternehmen und er hat irgendeine Veranstaltung machen und er war schon am Verhandeln über mehrere Tage und dann hat er mir ganz klar gesagt, so wie man es eigentlich macht, das und das sind meine Anforderungen, wenn das nicht ist, dann ist es halt, dann nehme ich das Angebot nicht an. Und er hat gesagt, ja, aber dann kann ja die Veranstaltung nicht stattfinden. Er hat gesagt, dann ist es so. Ich weiss es im Voraus, dass ich nicht auf das angewiesen bin. Es ist mir nicht, es wäre cool, aber es ist mir einfach nicht wert für einen höheren Preis. So. Und das finde ich, das ist eben genau das, oder die Vorbereitung, dass du weißt, ich bin nicht darauf angewiesen, weil es gibt noch andere. Er hat einfach nur die Veranstaltung nicht gemacht, aber es gibt auch noch, dass du einfach etwas noch sonst parat hast. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Alternativen. Ja. Das ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Ja. Und dann haltest du eben auch die Stille aus.
Absolut.
Und
ja, wenn du natürlich immer, sagen wir mal, in einer schlechteren Position bist, oder wenn jetzt bist, wäre jetzt vorher das Thema Lohnverhandlung, wenn jetzt du einen neuen Job suchst und du hast einfach nur ein Bewerbungsgespräch, ja, dann kannst du viel schlechter verhandeln, wenn du auf das angewiesen bist, vielleicht hast du noch eine Hypothek zum Zahlen, ein Leasing und weiss der Gucker was, und du brauchst den Job unbedingt, ja, dann verkaufst du den Unterwert. Wenn du aber gleichzeitig 3-4 Sachen offen hast, die dir alle zusammen plus minus gleich gut gefallen, dann bist du halt viel anders in der Verhandlung. Und viele Leute haben das Gefühl, vor allem aber, sag mal, so junge Unternehmer, geht zu dem Kirche euch, aber viele haben das Gefühl, ja, ich gehe jetzt mal zuerst meinen Preis unten noch rein. Und dann ist der schrittweise Erhöhung. Aber das passiert nicht. Das passiert nie, das funktioniert nie. Du musst von Anfang an deinen Preis dir bewusst sein, dir wissen, was du für einen Wert hast und das von Anfang an verlangen. Weil sonst hast du einfach hast sehr, sehr viele Aufträge, du hast sehr einen kleinen Preis, einen kleinen Tagesansatz oder was auch immer und dann bringst du die Qualität auch nicht her. Oder? Weil du tust dich ja unter Wert verkaufen, das heisst, du musst viel, viel, viel mehr arbeiten, das heisst, deine Arbeit ist schlussendlich auch schlechter. Also wenn du anstatt 10 Kunden 4 Kunden hast, die dir den Preis zahlen, du musst halt einfach euch noch aushalten, wenn mal jemand Nein sagt und sagt, nein, das passt mir nicht, also wenn du das gesagt hast als Beispiel. Aber dafür hast du viel mehr Zeit für die anderen 4 jetzt einen super Job zu machen. Und die tun dir dann wiederum weiterempfehlen, oder?
Mhm. Ja, also schlussendlich können wir echt sagen, Vorbereitung ist das A und O, oder?
Ja.
In jeder Verhandlung.
Absolut, ja.
Das heisst, wenn du aufstehst oder erwachst, musst du schon damit rechnen, dass deine Tochter jetzt kommt, nach einem Glas fragen und schon überlegen, eigentlich, oder?
Ja.
Wenn ist so, es ist ein schwierig, oder ich weiß fast nicht, wie ich es fragen soll, wenn merkt man so, jetzt ist die Grenze gleich erreicht, weil man will ja dann gleich nicht unsympathisch wirken. Ich glaube, das ist schon eine Angst, die viele haben, ich wirke dann so überheblich oder unsympathisch, ich mache mich unbeliebt. Wenn weiss man, jetzt musst du stoppen.
Ja, also einfach gerade für das sicherzustellen. Es geht mir nicht darum, im Verhandeln, wenn du so noch in Ferien bist und jetzt kommt ein Strandtuchverkäufer, dass der einfach durch ein Primärto, bis er also wirklich die Zitrone auspresst. Das ist so das Klischee, was man so ein bisschen hat von den Verhandlern. Es geht immer darum, die Zitrone auspresst. Aber das ist kurzfristig. Also das ist völlig der falsche Ansatz. Weil wenn du zum Beispiel in einer Geschäftspartnerschaft bist, dann hast du ja ein Interesse, dass dein Gegenüber euch überleben kann. weißt, dass man beide gut miteinander geschäftet. Weil wenn es, sagen wir mal, meinem Kunden gut geht, dann geht es mir auch gut. Und umgekehrt. Also da ist immer eine langfristige Perspektive sehr, sehr wichtig. Das ist auch, ich bin immer noch teilweise im Einkauf unterwegs mit Kunden, die ich berate. Und wenn du einen Lieferant hast, den du weiterentwickeln kannst, und du machst den jetzt kaputt mit den Preisen, das kannst du schon machen. Aber wenn der plötzlich nicht mehr da ist oder vom Konkurrenten aufgekauft wird, hast du plötzlich nicht mehr drei Lieferanten, sondern nur noch einen. Also das ist, Langfristigkeit ist sehr, sehr wichtig, dass du dir bewusst bist, was ist es mir wert, und dass du halt das auch partnerschaftlich anschaust. Und zurück zum Beispiel, das, was viele halt kennen, und vom türkischen Basar in Ferien oder so, da geht es halt darum, ich selber mache es so, ich habe mir einen Preis im Kopf, wenn ich sage, mal, für das bin ich bereit, jetzt zu zahlen, für die Dienstleistung, für den Ausflug und so weiter. Und wenn der andere in seinen 3-4 Mal höher anfängt, dann ist es für mich gut. Dann will ich das nicht. Und du hast natürlich, wenn du jetzt im Ausland bist, als Schweizer mit dem Reichtum, den wir haben, und die Möglichkeiten, die wir haben, da jemand kann primär wegen irgendeinem Bad durch, dann ist einfach so, also das ist etwas, da kann ich nicht dahinter stehen. Also die Leute, die das halt wirklich so bis zum Exzess treiben und das Gefühl haben, jetzt habe ich nur 2 Euro gezahlt oder 5 Lieber gezahlt für das. Also das hat mit Verhandeln gar nichts zu tun.
Mhm.
Ja.
Das ist mehr einfach stürmen, oder?
Ja, das ist einfach das klassische Zitronen auspressen und das hat mit Verhandeln nichts zu tun.
Mhm.
Ja.
Und sehe ich das richtig, wenn ich mich vorbereite, wenn ich weiss, wie viel ich wert bin, und wenn ich vielleicht auch mal ein Nein akzeptiere, weil ich ja noch andere Möglichkeiten habe,
Dann
wirklich nicht unsympathisch?
Nein, gar nicht.
Im Gegenteil. Muss ich keine Angst haben.
Also das ist eben das, was die Leute sehr oft das Gefühl haben, wenn ich mich durchsetze oder wenn ich halt meinen Preis verlange und von dem nicht abrücke, dann wirklich unsympathisch. Nein, ganz im Gegenteil. Weil wenn ich jetzt nur hier in die Runde schaue, was du hier für Hardware hast, ja? Ich glaube, wenn du das irgendwo, all das Material, das ich hier um mir sehe, wenn das irgendwie für ein Zehntel von dem Preis könntest kaufen, würdest du nicht kaufen. Weil du hast doch nicht das Vertrauen, dass es funktioniert, oder?
Absolut richtig, ja.
Genau. Und es ist so das Beispiel, was ich immer erzähle, ist so ein Hochzeitsfotograf. Also, wenn du, stell dir vor, du tust heiraten, du suchst einen Hochzeitsfotograf. Und jetzt hast du einen, der will 500 Franken oder einen, der will 5'000 Franken. Welchen nimmst du? Ja, sicher nicht der für 500 Franken, oder? Das ist der Tag, und du willst schöne Fotos haben, die hängst du dir so daheim auf, und da wirst du noch das ganze Leben auf die Fotos schauen. Und dann nimmst du nicht der für 500, weil du verbindest ja mit 500 auch wieder schlechte Qualität. Also der Preis selbstbewusst zu nennen, sei es beim Lohn, sei es im Verkauf, ist halt einfach ein Qualitätsmerkmal. Oder? Wenn du irgendeinen Berater nimmst oder so und der kostet ein Drittel vom anderen, dann hast du das Gefühl, der kann das nicht. Also das ist euch wichtig, das ist euch ein Message, das man dort transportiert. Also auch darum euch wichtig, seid dir deinen Wert bewusst. Du musst euch wissen, aber den Marktvergleich machen, dass du weisst, was sind so Mitbewerber, was die so verlangen, und dann lieber immer ein bisschen mehr verlangen als die.
Mhm. Super. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort beim Thema Verhandlungen. Aber es gibt noch so viel mehr, wo man darüber erfahren kann, natürlich bei dir. Also man kann sich in der Metzah jederzeit bei dir melden, oder?
Das ist so, ja. Am liebsten über LinkedIn.
LinkedIn.
Einfach direkt schreiben.
Tipptopp. Und vielleicht kann man ja dann in Zukunft noch andere Projekte betreffend Verhandlungen, oder?
Genau, ja. Also ich bin gerade dran, einen Podcast zu machen, der wird «Erfolgreich verhandeln» heissen. Und da werde ich da meine Tipps können weitergeben und über mein Lieblingsthema können reden.
Sehr schön. Und vielleicht sehen wir dich ja gleich wieder mal auf einer Bühne.
Ich hoffe es,
wäre natürlich cool. Wenn es dann wieder so weit ist, was wir hoffen, dass es gleich passiert, dann werden wieder verschiedene Speaker-Slams organisiert werden, und das kann ich eh jedem empfehlen. Geht mal so einen Speaker-Slam, weil ich habe mit Verhandlungen nichts am Hut gehabt. Jetzt bin ich mega Fan von diesem Thema und habe mega viel mitgenommen. Es hat auch noch andere Speaker und Speakerinnen gehabt mit super Themen, die auch in meinem Podcast noch werden zu Gast sein. Also wirklich, es macht immer Sinn, so Events zu besuchen, weil man einfach so viel erfährt. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zu unseren Zufallswörtern.
Machen wir.
Ja. Aktentasche.
Aktentasche. Ja, das ist wichtig, dass du die dabei hast, oder? Aktentasche kommen wir jetzt gerade sehen. Eure Verhandlung, dass halt da auch eine Vergleichsofferte dabei hast, dass da halt deine Zeichnungen, deine Argumente, das, was für dich spricht, da dabei hast. Das ist sehr schön, dass du dazu in sich kommt.
wie wichtig ist eigentlich so ein Notizblock? Da hat man ja oft so dabei, einfach, dass er da ist, schreibt sich aber vielleicht nicht wirklich etwas auf.
Ich schreibe den immer voll. Oder? Also ich empfehle jedem, in einer Verhandlung nicht allein zu gehen. Weil wenn du redest, wenn du verhandelst, dann kannst du nicht aufschreiben. Also ich nehme, wenn ich geschäftliche Verhandlungen habe, nehme ich immer jemanden mit, der dort notiert und aufschreibt. Weil du bist teilweise so mit deinen Sachen beschäftigt, dass du gar nicht merkst, wenn es gegenüber zum Beispiel gerade einen wichtigen Punkt gesagt hat oder eine Möglichkeit gesagt oder eine Option, die sehe ich unter Umständen gar nicht, weil ich denke wieder an den nächsten Satz, den ich will sagen. Und darum ist es wichtig, dass du das aufschreibst. Und ich selber schreibe immer alles auf. Am liebsten von Hand.
Ja, wirklich klassisch.
Ja.
Ich bin aber echt ein Fan von so auf dem iPad Zeugs notieren, aber manchmal geht es wirklich einfach gäbiger von Hand.
Ja.
Aber was wirkt denn besser? Wenn ich mein iPad mitnehme oder wenn ich meinen Notizblock mitnehme?
Ja, kommt nicht auf die Branche drauf an. Oder wenn du jetzt in so einem Tech-Unternehmen gehst oder jetzt einer Firma eine Software oder so und du kommst mit dem iPad, macht das sicher, sicher einen guten Eindruck, wenn du dabei hast. Und sonst, also ein Notizblock ist natürlich eure Taktik. Oder wenn jetzt du im Gespräch bist und jetzt sagt es gegenüber irgendwas und du denkst, oh shit, das habe ich nicht gesehen. Dann nimmst du den Schreiber in die Hand, schaust auf dein Notizbuch und machst dir gleich, als würdest du irgendwas aufschreiben. Und dann hast du ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen. Und dann sagst du noch so, kannst du vielleicht noch sagen, ah, guter Punkt. Und dann schaust du nochmal einen Brief und schreibst nochmal etwas auf. Und dann hast du vielleicht so 15 Sekunden gewonnen, um dir etwas Schlaues zu überlegen. Das kann also eine Taktik sein.
Gute Taktik, vor allem einfach für Stillziehen. Ja. Genau. Ohne, dass man einfach muss da hocken und den anderen in die Augen schauen, was mega, mega schwierig ist.
Ja.
Gut, dann gehen wir doch weiter. Neues Wort. Riegel.
Riegel?
Das ist jetzt die Frage, welche Riegel? Es gibt ja die zum Essen oder irgendwie bei einer Tür. Das ist eben doch, glaube ich, auch Riegel.
Ja, genau. Ja, also Schokolariegel, kommt mir da gerade in den Sinn. Wo auch immer wieder daheim verlangt wird.
Natürlich. Hast du auch gesunde Varianten?
Nein, da noch nicht. Die schmecken einfach nicht gleich gut.
Genau, das ist so. Also wenn, ich finde auch, wenn Schoki, dann richtig.
Dann richtig, genau.
Genau. Griffbrett.
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 Ist das, was die Ärzte immer so dabei haben? Oben noch mit dem Griff, wo man so ein Brett hat und dann hat man so Notizen, die so drinstecken.
Vielleicht, ja. Ah, stimmt, die gibt es ja auch. Die habe ich auch gebraucht. Das sieht nämlich auch noch cool aus.
Ja.
Mit so
dann hat man noch weissen Kittel und dann jeder das Gefühl, dass
genau, Arzt. Kleider machen Leute ist eben wirklich, oder grundsätzlich so zu aussehen, wie viel das beeinflusst.
Ja.
Das ist mega, mega krass. Das habe ich mir auch schon oft überlegt. Es ist eigentlich auch tragisch. Also es ist einerseits gut, wo man damit spielen kann. Mhm. Also es bringt einem etwas, eben wenn man zum Beispiel schön angelegt ist. Aber es ist gleich irgendwie so ein bisschen beängstigend. Ich hatte mal einen Kunden, als ich bei der Bank gearbeitet habe. Der kam zu laufen im Anzug. Wirklich, hat wirklich gut ausgesehen, gepflegt und selbstbewusst. Und hat mega viele Schulden gehabt. Er hat gefragt, ob er noch mehr ins Minus gehen kann. Mhm. Und dann habe ich dann gedacht, krass. Ich hatte das wäre der neben einem normal angezogenen gewesen, hat gedacht, er hat Millionen. Es ist einfach wirklich krass, auch wenn man sich bewusst ist, wie man immer wieder sich muss bewusst werden muss.
Ja.
Es heisst einfach nicht, dass du schön angelebt bist oder nicht schön angelebt bist.
Mhm.
Das ist ganz krass. So, dann haben wir doch noch ein letztes Wort. Verschiebung.
Ja, also was mir jetzt gerade sicher kommt, ist seit super 12 Monaten schon, was die ganze Zeit für Termine verschoben werden. Und also das ist quasi schon Daily Business fast. Also es ist immer so ein Kalenderplan, ein Aufschreiben, ein sich darauf freuen und dann fährst du wieder von vorne an. Ich habe es jetzt zweimal erlebt, wo einfach in den nächsten 2-3 Monaten komplett einfach kontrollieren, die Leute, alles weg, von heute auf morgen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das sehr viele momentan beschäftigt, dass ganze Zeit hin und her und verschieben und da sind, glaube ich, sehr viele momentan dran betroffen.
Genau. Ja, hoffe, das ändert gleich wieder, irgendwann. Wie ist das so, wenn ich mit jemandem abmache, zum Beispiel geschäftlich oder auch privat, und die Person versetzt mich einmal, zum Beispiel jetzt beim Podcast, du hast jetzt gesagt, ich kann gleich nicht. Mhm. Wie lange soll ich nachhaken? Ich hatte das ein paar Mal.
Okay.
Die meisten haben dann wirklich, wo ich immer wieder nachgefragt, ich verstehe das komplett, weil man hat einfach auch ein anderes Ziel im Leben. Darum ist es so wichtig, nachher zu fragen, hast du jetzt Zeit? Weil vielleicht hat es die Person vergessen oder hat er sich melden wollen. Mhm. Aber wenn, sagst du so, okay, wir lösen.
Mhm. Ja, du weißt ja nie, du weißt ja nie, was die Person gerade erlebt hat. Oder du weißt nie, also das ist etwas, immer so das Eisbergmodell, wo da super ist. Oder du siehst ja nur oben an der Eisberg, du siehst nicht, was alles drunter ist. Oder? Und vielleicht hat dir die Person zugesagt für ein Interview und zwei Wochen später ist ihnen ein Schicksalsschlag oder sonst irgendwas passiert und dann hat die Person vielleicht so ein schlechtes Gewissen dir abzusagen. Und tut es darum immer wieder wie verschieben. Mhm. Oder das kann zum Beispiel auch sein. Mhm. Aber es gibt auch die Leute, die einfach sagen, ja, ist gut. Und nachher sagen, eigentlich keine Lust. Und dann sagen sie dir ab. Und also wenn jemand, ich sage immer, quasi Verbindlichkeit schafft. Also wenn jemand absagt, aus Kurzfristigkeit, dann sagst du, hey, du los, bis am Freitag schick mir 3 Termine. Oder wirklich die Verantwortung übergeben. Mhm. Und nicht sagen, ich melde mich, weil die Person hat ja abgesagt. Also du hast die Verantwortung bei der Person lassen, weil sie hat abgesagt. Mhm. Dann sagst du das, schick mir 3 Vorschläge bis am Freitag. Und wenn am Freitag keine 3 Vorschläge kommt, dann schreibst du halt am Montag, hey, ich würde mich noch freuen über die 3 Vorschläge. Und dann ist dir mal gut. Mhm. Oder 2-3 Mal. Und dann kommt es darauf an, wenn es natürlich jemand ist, der unbedingt Podcast will, dann kannst du 10-mal nachfragen, oder?
Ja, gut, dann muss ich auch sagen, also das habe ich auch schon gehabt, dann lasse ich es einfach, weil ich habe mega viele andere coole Gäste und darum.
Ja. Du kannst ihn anfragen und sagen, du los, ist es besser aktuell, dass ich mich in 6 Monaten wieder
melde. Ja, mache. Genau.
Und dann ist die Person vielleicht froh, dass, dann sagt man so eine goldene Brücke.
Ja.
Dass du baust du quasi und dann kann das Gegenüber sagen, jawohl, merci, bietest du mir das an, machen sie es so.
Mhm. Ja. Oh. Ich glaube, wir haben mega viel mitnehmen können, meine Hörerinnen und Hörer. Feedback ist immer willkommen, ich tue das dann aber auch gerne weiterleiten an meine Gäste. Weil eben verhandeln, egal ob man in einer Firma arbeitet, selbstständig ist, daheim arbeitet, im Haushalt, verhandeln ist einfach Zahl und auch, haben wir gemerkt, oder?
Genau, ja.
Jetzt noch eine Abschlussfrage, die immer kommt, für was bist du spontan dankbar?
Momentan für 2 Sachen, sicher mal Gesundheit, dass wir alle gesund sind, meine Mädchen gesund sind, meine Frau gesund ist, dass aus der aktuellen Situation ist, das ist bis jetzt verschont sind geblieben. Und das andere ist sicher auch, dass man momentan trotzdem kann arbeiten kann. Also es ist nicht einfach, es ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, aber es gibt sehr viele Leute, die aktuell nicht arbeiten können, obwohl das gerne wollte. Und da ist man einfach froh, dass man das noch hat. Genau.
Sehr schön. Ja, ich danke dir vielmals, dass du da bist.
Danke für die Einladung, es hat mega Spass gemacht mit dir.
Freut mich. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein Gläschen Wein.
Das machen wir jetzt.
Tipptopp.